Hallo ihr Lieben, ich bin der Dominik und ich begrüße euch heute zu einer weiteren, zu einer neuen Ausgabe von True Crime Germany. Nicht wie gewohnt mit Stefan und Chris, sondern heute nur mit mir alleine. Warum, werde ich euch gleich erzählen. Zunächst mal möchte ich mich auch im Namen der beiden Jungs ganz, ganz herzlich für euer zahlreiches Feedback seit der letzten regulären Episode bedanken. Ganz, ganz herzlichen Dank auch für die Geduld, die ihr mit uns hattet und immer noch habt. Ich werde gleich dazu ein bisschen was erzählen, warum es jetzt so lange gedauert hat bis zur nächsten Folge und warum auch heute jetzt wieder nur in Anführungszeichen eine Sonderfolge kommt. Aber wie gesagt, zunächst mal war es mir einfach wichtig oder war es uns wichtig, nochmal hervorzuheben, wie wichtig es uns ist, dass ihr trotz allem bei uns bleibt, uns motiviert mit Kritik und mit Lob. Sowas ist halt echt wichtig, weil jeder, der irgendwas herstellt, sei es jetzt irgendwie Podcasts oder sei es jetzt Comics, Bilder, Musik, Filme, was auch immer, also jeder, der irgendwas erschafft, was Menschen konsumieren können, der freut sich natürlich über Lob. Und ich meine, wir machen das ja auch nicht nur für uns, sondern in erster Linie auch dafür, was ihr dann von uns erwartet und dass ihr was zu hören habt. Wir wussten auch am Anfang, als wir mit diesem Cast angefangen haben, natürlich nicht, wo das hinführen wird und sind so ein bisschen auch überwältigt davon, dass uns jetzt mittlerweile so viele Menschen hören. Und natürlich bleibt dabei eine gewisse Entwicklung nicht aus und deswegen, uns ist es einfach immer und immer wieder wichtig hervorzuheben, dass es, dass das, was wir hier machen, einfach für euch ist und dass wir uns stetig verbessern wollen, dass wir immer an uns arbeiten. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb jetzt so lange keine Folge kam. Natürlich gab es da noch andere Faktoren. Zum einen, ihr erinnert euch ja, die letzte reguläre Episode hat im Februar stattgefunden. Das war unsere Kooperation mit A&E, die übrigens sehr, sehr gut gelaufen ist. Das Feedback war sehr gut und uns hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ist durchaus möglich, dass wir das in Zukunft wieder machen. Aber kurz nach dieser Episode habe ich mich spontan dann entschlossen zu heiraten. Also natürlich wusste ich schon vorher, dass ich heiraten werde, aber so spontan war es eigentlich nicht geplant. Und zwar im April habe ich geheiratet. Lieben Gruß an meine Frau an der Stelle. Ich liebe dich, Schatz. Und diese Hochzeitsvorbereitung und alles, was damit zusammenhing, hat uns natürlich so ein bisschen in der Planung zurückgeworfen, weil, wie gesagt, wir haben es im Februar entschieden, haben im April geheiratet. Und natürlich war in der Zwischenzeit einiges an Vorbereitungen zu treffen. Es war zwar keine riesengroße Feier, aber immerhin groß genug, um ja doch ein bisschen Organisation und ein bisschen ja, Ressourcen dann zu verschlingen. Und das war auch der Grund, weshalb im März und im April nichts kam. Weil ich war dann Mitte April habe ich geheiratet. Wir sind danach gleich in die Flitterwochen für knapp 3 Wochen. Dann war der April schon wieder rum. Und dann wollten wir eigentlich mit den Vorbereitungen für unsere offiziell nächste Episode hinter Kaifek anfangen. Ein sehr, sehr umfangreicher Fall, was ich so vorher auch nicht gedacht hätte. Aber natürlich auch durch diesen Umfang wieder sehr, sehr vorbereitungsintensiv, sehr, sehr rechercheintensiv. Es verschlingt viel Zeit, sich damit zu befassen mit dem Fall. Man möchte möglichst alle Facetten beleuchten. Wir haben uns auch dazu entschieden, wenn wir den Fall machen, dann auch einen Zweiteiler zu machen. Also das in 2 Bereiche zu gliedern, die wir dann getrennt voneinander wahrscheinlich veröffentlichen werden. Aber das werden wir dann euch zu gegebener Zeit nochmal mitteilen, wenn es soweit ist. Und wie gesagt, also sehr, sehr intensiver, sehr, sehr umfangreicher Fall mit ganz, ganz vielen verschiedenen Seiten und Gesichtspunkten. Und als wir dann mitten in diesen Vorbereitungen waren und eigentlich dann im Mai aufnehmen wollen, kamen halt, ihr kennt es ja wahrscheinlich von euch selber, ich habe es auch in der Sonderfolge kurz vor Weihnachten schon mal gesagt, da kam halt einfach Privatleben, Berufliches dazwischen. Ich möchte es nochmal an der Stelle betonen, wir machen das nicht hauptberuflich und auch nicht nebenberuflich. True Crime Germany ist und bleibt auch ein Hobbyprojekt von uns, ein Herzensprojekt. Wir verdienen nichts an diesem Podcast. Und es soll jetzt auch kein Gejammer oder irgendwas sein, aber es ist halt einfach Fakt, dass bei Hobbyprojekten, dass diese sich einfach dem täglichen Leben, dem Alltag, beruflich wie privat, zu beugen haben. Das ist leider einfach so. Und manches kann man vorhersehen, anderes kann man nicht vorhersehen. Es passieren bei jedem von uns und auch bei euch mit Sicherheit im Leben einfach Dinge, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat. Und manchmal kommt es halt auch so, dass vieles hintereinander passiert. Das müssen nicht immer negative Sachen sein. Ich will da auch jetzt nicht genau drauf eingehen. Manche von euch wissen vielleicht, dass Chris, Stefan und ich in verschiedenen beruflichen Bereichen arbeiten, was es auch nicht immer ganz leicht macht, die zu koordinieren und da dann geeignete Punkte, Zeitpunkte zu finden, um uns abzusprechen, um die Folge durchzustrukturieren, um die Aufgaben zu verteilen, die jeder dann von uns in der Vorbereitung übernimmt und um natürlich dann auch noch zusammen aufzunehmen. Und das alles erfordert Zeit, erfordert Ressourcen, erfordert die Möglichkeit, sich auch wirklich mal vielleicht einen Nachmittag oder vielleicht sogar mal zwei oder drei Nachmittage hinzusetzen und sich mal nur damit zu beschäftigen, weil für diejenigen, die uns von Anfang an verfolgen, ihr habt vielleicht auch gemerkt, anhand der Folgen, anhand des Umfangs und der Art und Weise, wie wir die präsentieren, da hat sich seit dem Anfang einiges verändert. Und wenn am Anfang die Recherche so 2 bis 3 Stunden vielleicht pro Folge verschlungen hat, dann sind es mittlerweile, also ich spreche jetzt nur für mich, aber bei mir sind es mittlerweile gut und gerne auch mal 10, 12 Stunden insgesamt über mehrere Wochen hinweg, die in diese Recherche reinfließen, mit Notizen machen, mit Dokumentarsachen gucken, mit Artikel lesen, mit natürlich auch entsprechend anderweitiger Vorbereitung in andere Richtungen, vielleicht mit verwandten Themen und so weiter, die noch nachrecherchieren, alles zusammenschreiben und so weiter und so fort. Also da kommen schon einige gute Stunden mittlerweile zusammen. Und klar, ich meine, die Zeit wollen wir uns nehmen, die müssen wir uns auch nehmen, weil wir eben den Anspruch an uns haben, ein gutes Produkt, ein gut recherchiertes Produkt, ein fundiertes Produkt, ein strukturiertes Produkt anzubieten mit diesem Podcast. Und sowas kostet halt einfach Zeit und auch Ressourcen. Und manchmal, da bin ich auch ganz ehrlich, wir wollen da absolut transparent sein, manchmal nach einem harten Arbeitstag oder wenn halt irgendwas vielleicht jetzt nicht so gut gelaufen ist, wie vielleicht am anderen Tag, dann hat man abends einfach auch keine Lust mehr, sich nochmal irgendwie 2 Stunden hinzusetzen und zu konzentrieren. Und man ist dann einfach fertig. Und das sind alles so Faktoren, die spielen dabei eine Rolle und die haben, wie gesagt, letztlich dazu geführt, dass wir dann auch im Mai und jetzt haben wir schon Juni, auch jetzt bis jetzt im Juni noch nicht aufnehmen konnten. Und Stand heute, wir können es auch einfach noch nicht sagen, wann wir die Zeit finden werden, die neue Episode regulär aufzunehmen. Was wir auf jeden Fall sagen, das wird ja auch mit dieser heutigen Folge dann geschehen, wir sind auf jeden Fall bemüht, immer ein bisschen Content zu bringen. Wenn es nicht zu einer normalen Folge reicht, dann auf jeden Fall Sonderfolgen. Und wir möchten natürlich auch so schnell wie möglich zu unserem gewohnten Release-Plan, nenne ich es jetzt einfach mal, von regulären Episoden wieder zurückfinden. Aber wie gesagt, wir machen da jetzt auch keine Versprechungen, die wir dann vielleicht nicht einhalten können. Und wir wollen jetzt keinen festen Plan erstellen, den wir dann veröffentlichen oder so, einfach weil eben immer mal Sachen dazwischen kommen können. Und manchmal ist es halt einfach auch über mehrere Monate schlecht. Und wie gesagt, für ein Hobbyprojekt, man muss sich da einfach auch unterordnen den Sachen, die in dem Moment wichtiger sind. Und nichts anderes war es, aber um da jetzt irgendwie etwaige Gerüchte zu zerstreuen, wir werden nicht aufhören mit True Crime Germany. Im Gegenteil, wir wollen das Ganze eigentlich ausbauen und wir haben auch schon seit längerem geplant, vielleicht sogar auch mehr Folgen zu veröffentlichen. Aber wie gesagt, dazu braucht es halt einfach die Zeit. Bitte habt da noch ein bisschen Geduld und haltet uns weiterhin die Stange. Wir versprechen euch, die nächste Folge wird wirklich groß und wir hoffen, wie gesagt, wirklich danach auch zu dem regulären Veröffentlichungsplan dann wieder zurückkehren zu können. Ja, was gibt's noch? Viele von euch haben vielleicht gemerkt, dass unser Blog auf Blogspot, dass der offline gegangen ist. Das hatte natürlich, ihr werdet euch schon gedacht haben, die Gründe, dass oder den Grund, dass die DSGVO uns da ein bisschen ins Handwerk gepfuscht hat, wie vielen anderen natürlich auch, die bloggen oder die podcasten oder vielleicht Websites haben. Es ist eine neue Datenschutzverordnung, ein neues Datenschutzgesetz verabschiedet worden, was sehr, sehr vielen, die so ein bisschen nebenher Content kreieren, auch sehr, sehr wehtun wird. Leute, die halt vielleicht jetzt nicht unbedingt Geld für Anwälte haben und da durchzublicken, ist auch sehr, sehr schwierig. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, die Seite erstmal offline zu nehmen. Wir sind da aber, und da komme ich dann auch nochmal dazu, wenn ich ein bisschen über den Ausblick rede, wie es jetzt weitergeht. Wir sind da aber dran, dass sich das bald wieder ändern wird. Also auch da kommt wieder was. Die Webseite wird entweder dann neu gemacht oder wird dann im Zuge eines anderen Projekts dann vielleicht darin aufgehen. Aber wenn es da was Neues gibt, dann erfahrt ihr es natürlich entweder über unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook und Twitter oder vielleicht auch sogar direkt hier im Cast. Also wir werden jetzt auch, solange wir keine Website haben, werden wir dann natürlich dazu übergehen, wichtige, richtig wichtige Sachen auch hier vielleicht in kurzen Einspielern zu veröffentlichen, dass den Leuten, die jetzt nicht unbedingt in den Social-Media-Kanälen unterwegs sind, dann keine wichtigen Informationen oder Neuigkeiten entgehen. sondern wir, ja, große Sachen, die kündigen wir dann halt auch mit einem kurzen 5-minütigen Einspieler oder irgendwas hier an, dass ihr dann auch die Möglichkeit habt, da immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ja, das bringt mich dann schon zum Ausblick. Wie geht's jetzt die nächsten Wochen und Monate weiter? Ja, also zunächst mal natürlich steht ganz oben auf der To-Do-Liste, die neue Folge rauszubringen, so schnell wie möglich, sobald wir die Möglichkeit haben aufzunehmen und sobald auch Chris und Stefan und ich wieder richtig den Kopf frei für Recherche haben, wird es definitiv passieren. Hinter Kaifek ist das Thema ein echt spannendes Thema, wie ich jetzt auch schon wieder bei der Vorbereitung gemerkt habe. Wie gesagt, ein Thema mit sehr, sehr vielen Facetten, eine sehr gruselige Atmosphäre auch aufgrund der Zeit, in der das Ganze passiert ist. Also da könnt ihr euch wirklich schon drauf freuen. Wir freuen uns auch sehr darauf, wenn wir die Folge endlich aufnehmen. Und darüber hinaus, wir haben es auch jetzt auf Twitter schon mal ein bisschen angeteasert, planen wir eine Kooperation mit verschiedenen anderen deutschen Podcasts. Da gibt es mittlerweile eine neue Möglichkeit, sich zu vernetzwerken, und die Möglichkeit wird uns dann auch auf YouTube, Spotify und so weiter ein bisschen präsenter machen und generell auch mehr Möglichkeiten geben, vielleicht noch mehr Leute zu erreichen oder unsere Präsenz, unsere mediale Präsenz etwas auszubauen. Sobald es da genaueres gibt, natürlich werden wir euch informieren entsprechend. Bislang ist noch nichts spruchreif, aber wir sind da wirklich dran, und wie gesagt, also wenn da was kommt, erfahrt ihr es auf jeden Fall als erstes hier oder dann auf unseren Social Media Kanälen. Es wird mit Sicherheit gut. Und ja, also wie gesagt, keine Angst, wir hören nicht auf oder wir geben nicht auf, wir machen weiter. Und wir werden mit Sicherheit auch wieder in eine Zeit kommen, in der wir dann regelmäßig wieder große Folgen veröffentlichen können. Also zumindest im Monatstakt ist angedacht, was dann darüber hinaus noch an Sonderepisoden kommt. Das werden wir dann sehen. Ja, also wie gesagt, wir wollen das alles möglichst transparent halten. Falls ihr Fragen habt, haut uns einfach an über Twitter und Facebook. Das sind halt im Moment leider die einzigen Möglichkeiten, uns zu erreichen. Aber wenn ihr da irgendwas wissen wollt oder wenn ihr irgendwie zu uns auch was wissen wollt, dann gerne melden. Wir sind nicht, wir sind kontaktfreudig und wir beißen nicht. Und ja, wie gesagt, wir wollen das alles möglichst durchsichtig halten und wir halten damit nichts hinterm Berg, weil es bringt ja auch nichts. Und es ist, wie gesagt, ein Projekt, was von uns direkt stammt, und so soll es dann auch rüberkommen. Ja, soweit zum organisatorischen Teil, und jetzt möchte ich euch noch mit ein wenig Material versorgen zu einem Thema, das ich auch in der Sonderfolge kurz vor Weihnachten schon mal angefangen habe, nämlich oder angegangen bin, nämlich das Thema Nationalsozialismus und Persönlichkeiten des Nationalsozialismus. Und da habe ich ja zuletzt mit Julius Streicher mal eine Persönlichkeit beleuchtet, die man vielleicht jetzt nicht so genau kennt. Und da habe ich mir heute auch wieder jemanden ausgesucht, der von seiner Rolle her so ein bisschen ähnlich ist wie Julius Streicher, jemand, der etwas bekannter ist, aber der vielleicht auch zu wenig Beachtung findet, wenn man über die wichtigsten Persönlichkeiten des Dritten Reiches spricht. Und zwar ist die Rede von Roland Freisler. Roland Freisler hatte eine sehr, sehr wichtige Rolle im Dritten Reich. Er war nämlich Präsident des Volksgerichtshofes. Also der Volksgerichtshof im Dritten Reich war zuständig für die Abhandlung von Sachen wie Hochverrat, Volksverrat und später dann auch so Sachen wie Wehrkraftzersetzung, also diese ganzen Begrifflichkeiten, die dann da kamen, oder Vaterlandsschädigung und so weiter und so fort. Also alles, was dann auch aus der Widerstandsbewegung herkam, dafür war der Volksgerichtshof zuständig. Und Roland Freisler als Präsident dieses Gerichtshofs war für mich die personifizierte, ja, oder die personifizierte, das, also die ja, wie soll ich sagen? Also er hat wie kein anderer verkörpert, was den Unrechtsstaat im Nationalsozialismus ausgemacht hat. Dieses Verbiegen des Rechts oder dieses Umkehren von Recht in Unrecht und das fast schon ins lächerliche Karikieren dieses Rechtsbegriffes, für den eigentlich ein Gericht und ein Richter stehen sollte, das war Roland Freisler. Roland Freisler, ja, er war ein Mensch, von Anfang an ein Opportunist, so kann man ihn, glaube ich, am ehesten beschreiben. Er wurde geboren am 30. Oktober 1893 und wurde auch schon sehr, sehr früh während seiner Schulzeit, er war auf dem Gymnasium und hat dies auch mit einem guten, sehr guten Ergebnis abgeschlossen. Er wurde auch schon damals bezeichnet als jemand, der sehr opportunistisch ist, als jemand, der sehr ehrgeizig ist, der sehr viel arbeitet auch, dem seine Karriere, damals noch seine schulische Karriere, sehr, sehr am Herzen liegt. Und er hat sich dann auch relativ schnell dem Jurastudium verschrieben. Es war ihm dann klar, dass er in diesen Bereich gehen möchte. Hat allerdings dann zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges sein Studium unterbrochen und hat sich als Freiwilliger an der Waffe gemeldet zum Kriegsfreiwilligendienst im Ersten Weltkrieg. 1915 kam Roland Freisler in sowjetische Kriegsgefangenschaft und hat sich dort sehr, sehr schnell zum Rang des Lagerkommandanten hochgearbeitet. Also auch hier hat sich schon gezeigt, Roland Freisler ist jemand, der sich in jeder Umgebung zurechtfindet, ein Mensch mit einer sehr, sehr schnellen Auffassungsgabe. Ihm wurde klar, dass wenn er sich in diesem Gefangenenlager behaupten möchte oder in dieser Gefangenschaft irgendwie vorankommen möchte, dann muss er sich mit dem Bolschewismus arrangieren und mehr noch, er muss sich dem Bolschewismus anschließen. Das hat er dann auch getan, indem er Mitglied wurde der sowjetischen Organisation Bolschewiki. Also er hat den Bolschewismus nicht nur hingenommen, sondern er war auch ein aktives Mitglied, was natürlich dann zu seinem späteren Werdegang im krassen Gegensatz steht. Aber das haben wir ja zum Beispiel auch damals mit Hans-Martin Schleyer schon beobachtet, dass dieser Übergang vom bolschewistisch-kämpferischen Individuum zum Nationalsozialisten, dass der oftmals ganz übergangslos erfolgte. Bei Hans-Martin Schleyer war es ja ähnlich. Er war ja auch ein überzeugter Nationalsozialist, der sich dann nahtlos in die Demokratie wieder eingefügt hat, als er gemerkt hat, er kommt in diesem Umfeld mit seiner Anschauung nicht mehr weiter. Und das hat ja sehr, sehr viele Nationalsozialisten damals geprägt. Dieses sofortige Umschalten von einem Bereich ins andere und dieses opportunistische, ich warte auf die Gelegenheit, ich analysiere mein Umfeld und mache mir bewusst, wohin der zukünftige Weg geht und danach entwickle ich mich entsprechend. Und wenn sich die Richtung dann ändert, dann ändere ich mich eben auch. Und genau das hat Roland Freisler dann getan. Er wurde 1918 eigentlich entlassen, ist aber noch mehrere Jahre bis 1920 dann in der Sowjetunion verblieben, hat dort unter anderem angeblich auch Russisch gelernt und hat dort an der Nahrungsmittelverteilung während des Bürgerkrieges dann mitgeholfen. Also er war auch noch nach seiner eigentlichen Entlastung, er hätte schon wieder heimgekonnt, war er immer noch dort aktiv. Und das zeigt ja auch irgendwo, ich glaube, das war auch sein persönlicher Ehrgeiz dann. Er wollte dann einfach dort weiter nach oben kommen, er wollte die Karriereleiter in Anführungszeichen in der Position, die er hatte, weiter nach oben klettern und ist deswegen trotzdem noch dort geblieben. Natürlich hat ihn seine enge Verbindung zum Bolschewismus später einiges an Sympathien gekostet und das war ein Makel in seiner Vita, den er auch bis zu seinem Tod dann nicht mehr losgeworden ist. Er hat der Zeit seines Lebens dann dagegen versucht zu kämpfen, aber auch Hitler hat ihn selbst in Gesprächen auf dem Obersalzberg und im Führerhauptquartier oft als alten Bolschewik bezeichnet. So in so Kaffeerundengesprächen muss das gewesen sein. Und Hitler hatte nie eine enge Beziehung zu Freisler. Er hat ihn instrumentalisiert, so wie er damals viele andere Menschen instrumentalisiert hat, aber er war jetzt kein enger Vertrauter von Hitler gewesen, so wie es zeitweise bei Julius Streicher zum Beispiel dann der Fall war. Ja, nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1920 hat er sein Studium wieder aufgenommen und promovierte dann 1922 mit einem Thema zur Betriebsorganisation an der Universität in Jena. Ab da gründete er eine Kanzlei und vertrat in erster Linie straffällig gewordene Mitglieder der NSDAP. Auch hier sieht man wieder quasi ein nahtloser Übergang vom Bolschewiken, wie es damals hieß, zum Nationalsozialisten. Er trat in die Partei ein, natürlich trat er in die Partei ein. Und ab da ging es eigentlich steil nach oben für Roland Freisler. Seine Initialzündung, seine karrieristische Initialzündung war in dem Fall die Machtergreifung Hitlers 1933, ab da gab es für ihn eigentlich kein Halten mehr. Er war auch, das wissen viele zum Beispiel nicht, er war auch Teilnehmer der berühmten Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942, in der ja, wie heute bekannt ist, die sogenannte Endlösung der Judenfrage offiziell beschlossen wurde. Da war er damals als Staatssekretär beteiligt, das war noch vor seiner Ernennung zum Präsidenten des Volksgerichtshofs. Am 20. August 1942 war die. Und das war eigentlich seine Hauptkarriere im Dritten Reich. Davor war er so ein bisschen Randfigur Und diese Ernennung zum Präsidenten des Volksgerichtshofs hat ihn dann katapultiert in die ersten Ränge der Henker Hitlers. Er wurde auch der Bluthund Adolf Hitlers genannt. Und er hat in seiner Zeit zwischen 1942 und 1945 am Volksgerichtshof sage und schreibe 2600 Todesurteile gefällt. Insgesamt waren es 5200, die gesprochen wurden. Also dann kann man sich ausrechnen, wie viele davon auf das Konto Roland Freislers gehen. Und ja, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, was dieser Mensch an Leid erzeugt hat, ohne selbst überhaupt zur Waffe zu greifen, sondern nur durch die Kraft und durch die Macht der Unrechtsprechung, nenne ich es jetzt mal, weil Rechtsprechung kann man das de facto nicht mehr nennen. Und ja, wer war dieser Mensch, Roland Freisler, eigentlich so privat? Wie hat er sich gegeben? Ich habe schon gesagt, er war ein Opportunist, ein Karrierist, wie es ja viele im Nationalsozialismus waren, der schnell erfasst hat, wohin die Reise in Deutschland geht und wohin sich Deutschland entwickelt und der entsprechend gehandelt hat, als er dann wieder aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt ist. Und Roland Freisler, man findet viele Dokumente noch von ihm. Wer auf YouTube mal schaut oder wer generell im Internet mal schaut, der findet unter anderem Ausschnitte aus dem Propagandafilm Verräter vor dem Volksgericht. Das war ein Film, der damals gedreht worden ist, um so ein bisschen den aufkommenden Widerstand in Deutschland zum Kriegsende hin zu zerschlagen. Der sollte eigentlich zeigen, wie Roland Freisler als mächtiger Mann des Staates, als quasi verlängerter Arm Adolf Hitlers gegen hoffnungslos unterlegene Widerständler, gegen angeklagte Wehrkraftzersetzer, wie es damals hieß, hart und erbarmungslos ins Gericht geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber der Film wurde nie veröffentlicht, weil die Angeklagten häufig Roland Freisler himmelhoch überlegen waren. Freisler hat sich gebärdet vor Gericht. Wie gesagt, man sieht es auch in den Filmen. Er hat geschrien, teilweise so stark, dass die Mikrofone, die ihn aufgenommen haben, übersteuerten und dass die dann gar nicht mehr richtig eingestellt werden konnten. Man hat ihn kaum verstanden. Das hört man dann auch noch in den Tondokumenten, die überliefert sind. Also da versteht man vieles einfach nicht. Und er hat auch versucht, seine Angeklagten durch Worte und auch durch Taten entsprechend klein zu halten, entsprechend zu vernichten, zu brechen. Zum Beispiel hat er viele Angeklagte dazu gezwungen, die Hosenträger und den Gürtel abzulegen. Und weil man damals vor Gericht stehen musste, wenn man vernommen wurde, mussten die natürlich ständig ihre Hose festhalten. Und das hat er dann natürlich auch gerne aufgegriffen und hat dann geschrien, was fummeln Sie die ganze Zeit in Ihrer Hose rum, Sie schmutziger alter Mann. Und das hört man auch alles auf den Dokumenten. Und man sieht ihn so, wie ihn damals auch die Leute gesehen haben, die diesen Propagandafilm dann zur Probe angeschaut haben, nämlich als jemanden, der sich absolut unflätig, absolut, ja, eigentlich ungebührlich benimmt, vor allem für einen Richter. Und die Angeklagten, die in stiller Würde da vor ihn traten, die haben sich entweder da wirklich absolut den Schneid nicht abkaufen lassen, obwohl sie ja im Angesicht des Todes vor ihm standen. Oder haben teilweise auch Widerstand geleistet und er hat dann auch immer versucht, die Leute zu unterbrechen, beziehungsweise er hat dann Sachen wiederholt, was die gesagt haben und ist ihnen ins Wort gefallen. Also er wollte sie mit seiner, so wie er sich wahrgenommen hat, mit seiner übermächtigen Position überrennen, aber das haben halt viele dieser starken Persönlichkeiten, die da vor ihm standen, dann nicht mit sich machen lassen. Und das kam auf diesem Film rüber und deswegen hat dann Goebbels letztlich auch gesagt, der Film wird nicht veröffentlicht, weil genau die Wirkung, die wir damit erzielen wollen, nämlich allen, die sich eventuell mit dem Gedanken tragen, in den Widerstand einzutreten, rigoros diesen Gedanken im Keim zu ersticken. Freisler hat es ja auch mal sinngemäß gesagt, beziehungsweise Hitler hat es gesagt und Freisler hat es dann ausgeführt, dass derjenige, der die Hand zum Schlag erhebt, sich seines sicheren Todes gewiss sein muss in der Sekunde, in der er diese Entscheidung trifft. Und nichts anderes war der Sinn und Zweck von Roland Freisler. Er hat sich auch niemals als wirklichen Richter oder als Rechtssprecher gesehen, sondern als jemanden, der in Schauprozessen, in inszenierten, fast schon theaterstückartigen Aufführungen einfach nur vorherbestimmte Todesurteile ausspricht. Er hat ja auch, man sieht es ja an der schieren Anzahl seiner Todesurteile, er kann sich da nicht viel Zeit genommen haben. Er hat ja teilweise am Tag irgendwie dann 15, 20, 30 Leute zum Tode verurteilt, noch vor dem Mittagessen. Das sagt er auch dann mal an einer Stelle, wenn man sich da die entsprechenden Dokumente dann anschaut und anhört, dass er den Angeklagten noch vorm Mittagessen an den Galgen bringen möchte. Und dieser Mensch, dieser ja, also dieser fast schon krankhaft, boshafte und machtbesessene Mensch, der ging natürlich absolut auf in dieser Rolle. Und diese Machtdemonstrationen, die er da immer wieder versucht hat, mit dem Rumschreien, mit den unflätigen Ausdrücken, mit dem den Leuten die Hosenträger und Gürtel wegnehmen, diese Machtdemonstrationen haben ihm natürlich auch nicht nur Freunde gemacht, weil es war natürlich auch der nationalsozialistischen Führung klar, wie sowas nach außen hin wirken kann. Und gerade auch bei Hitler hatte er zwar seinen Zweck und seinen Sinn und deswegen auch diese Position inne, aber er war, wie gesagt, niemand, der Hitler nahestand. Er hat ihn auch, ja, hat oft verächtlich von ihm gesprochen, er mochte ja Richter generell nicht und, wie gesagt, hat ihn als alten Bolschewik bezeichnet, hat ihn aber noch genug gemocht, um ihn entsprechend als Instrument zu gebrauchen, weil er eben doch rhetorische Fähigkeiten hatte, die ihm dann auch von den entsprechenden Gauleitern schon vor seiner Zeit als Präsident am Volksgericht zugesprochen wurden. Und weil er auch einfach von seiner ganzen Persönlichkeit her schon sehr, sehr gut in dieses Gericht dann auch reingepasst hat und gerade in diese Verhandlungen. Bekannte Fälle von Verhandlungen, die er geführt hat, zum einen waren Sophie Scholl, Hans Scholl und die Weiße Rose, also die wurden durch ihn zum Tode verurteilt, oder auch Karl Gördeler, ein sehr bekannter Widerständler der damaligen Zeit, der ja auch eine Zeit lang Hitler zumindest näher stand, der sich dann aber relativ schnell gegen ihn gewandt hat, und an diesen Menschen sollte natürlich ein Exempel statuiert werden, aber gerade Sophie Scholl und gerade Karl Gördeler haben ihn da wirklich in ihre Schranken, in seine Schranken verwiesen und haben sich von ihm eben nicht brechen lassen, und das konnte er natürlich überhaupt nicht verkraften. Und ja, dieser Mensch, der sich eigentlich nur als ausführendes Organ von Hitler verstand, der hat auch selbst gesagt, dass er eigentlich so recht sprechen bzw. so aburteilen will, wie es der Führer selbst tun würde, und nichts anderes hat er getan, weil Hitler hätte die Menschen, hätte er an der Stelle gesessen, dann auch einfach unter das Fallbeil geschickt oder an den Galgen oder wohin. Und dieser Mensch, Roland Freisler, hat bis zu seinem Tode im Jahr 1945 diese Position dann auch nicht mehr verloren. Er hat nichts anderes getan, als täglich Menschen in den Tod zu schicken. Und leider wurde er auch nicht mehr einem gerechten Prozess zugeführt oder konnte nicht mehr einem gerechten Prozess zugeführt werden, weil er am 3. Februar 1945 von einem Bombensplitter der Engländer getroffen wurde. Da war Berlin unter Bombardierung. Er ist dann in den Bombenschutzkeller, wollte nochmal zurück, um die Akten zu holen von den Verurteilungen des Tages, und wurde auf dem Wege dann von einem Bombensplitter tödlich verwundet. Es gab dann auch nach seinem Tod noch viele Kontroversen um sein Grab oder um seinen Nachlass, aber da will ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Mir ist wichtig zu erkennen, was trieb diesen Menschen an, weil für mich ist es ja auch, oder wenn man da recherchiert, man merkt ja, er war erst den Russen verbunden, er war erst dem Bolschewismus verbunden und ist dann direkt in den Nationalsozialismus gewechselt. Und das zeigt für mich eigentlich, dass Freisler einfach nur jemand, ein Mitläufer war, jemand, der sich in die bestmögliche Position bringen wollte, um selbst Karriere zu machen. Und ihm ging es auch, zumindest habe ich das während der Recherchen dann für mich so gemerkt, ihm ging es auch nicht um den Nationalsozialismus, sondern ihm ging es darum, selbst zu Ruhm und Ehre zu kommen. Und es hat ihn immer gewurmt, dass Hitler seinem Gesuch niemals stattgegeben hat, ihn mal zu besuchen zu dürfen. Er hat ihm nie eine Audienz gewährt. Und er war, wie gesagt, auch niemals ein Vertrauter von ihm. Und ich glaube, das hat ihn so ein bisschen auch noch härter werden lassen, weil er sich dann gedacht hat, okay, ich mache noch nicht genug. Es gibt noch mehr, was ich tun muss. Ich muss noch härter werden, ich muss die Leute noch mehr bestrafen. Und das, ich glaube, das hat auch sehr, sehr vielen Menschen dann den Tod gebracht. Er hat ja kaum, ich weiß, also es ist nicht überliefert, dass Roland Freisler jemals mal mit der gesetzlichen Mindeststrafe gearbeitet hätte, dass er gesagt hätte, das Gesetz gibt mir die Mittel, jemanden zu ein paar Jahren Haft zu verurteilen. Er hat immer ein Todesurteil gesprochen oder lebenslängliche Haft. Meistens waren es, wie gesagt, dann Todesurteile, die er verkündet hat. Und schaut euch mal diese Dokumentationen, diese Filmschnipsel von ihm an. Da erkennt man schon, was für ein fanatischer, von Machtgefühlen zerfressener Mensch er ist und welche Minderwertigkeitskomplexe er eigentlich dann wahrscheinlich hatte und damit zu kompensieren suchte, eben sich über diese Leute zu stellen und darüber zu triumphieren. Und nicht mal das hat er dann geschafft. Nicht mal da hatte er Erfolg, einfach weil sich die Leute von ihm nicht haben kleinreden und brechen lassen in vielen Fällen. Es waren starke Persönlichkeiten, Sophie Scholl, Hans Scholl oder auch Karl Gördeler. Diese Menschen, die waren generell, die waren ihm überlegen, haushoch. Und das hat er gemerkt. Und da ist er immer lauter geworden, immer härter geworden, hat immer mehr geschrien, ist immer mehr übergeschnappt, fast schon im Gericht. Und diese Angeklagten, die vor ihm standen, die ihrem Tod ins Auge geblickt haben, die waren ganz ruhig und gefasst und haben sich dann, haben sich dann von ihm anschreien lassen, haben sich aber zu keinem Zeitpunkt ihrer Würde entledigt. Und selbst Karl Gördeler, der wirklich schlecht ausgesehen hat, hat es geschafft. Und da, also das ist dann nochmal ein ganz anderes Kapitel, dass jemand, der seinem Tod ins Auge blickt, da wirklich so ruhig und gefasst sein kann, ist schon wirklich heftig. Wie gesagt, es ist auch überliefert, dass ihm mal wieder Worte gegeben wurden, aber das war wohl nicht die Regel. Die meisten, die von ihm verurteilt wurden, die haben es einfach dann halt wirklich hingenommen, weil es auch keinen Sinn hatte, da was gegen ihn zu sagen. Aber es ist überliefert, dass es dann auch mal Leute gab, die sagten, okay, heute werde ich zum Galgen geschickt und in einem Monat wird man sie verurteilen und durch die Straßen ziehen und das, was sie dem deutschen Volk jetzt antun, wird nicht ungesühnt bleiben und so weiter. Also das für mich eine fast schon bizarre Persönlichkeit dieser Zeit. Und ich weiß auch noch, als ich damals als kleiner Junge, als immer so Hitlers Helfer dann im Fernsehen lief in den 90er Jahren, da ist mir Roland Freisler auch schon aufgefallen, weil er eben wie kein anderer diesen Wahnsinn da verkörpert hat, diesen Wahnsinn dieses ganzen Regimes und dieser Diktatur. Und ja, Roland Freisler, ein Bluthund, ein krankes Gehirn und jemand, über den meines Erachtens viel zu wenig dann auch gesprochen wird, wenn es darum geht, die wichtigen Persönlichkeiten während des Dritten Reiches dann zu beleuchten. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns weiterhin mit Feedback, mit Motivation versorgt. Und wie gesagt, ihr dürft uns gerne jederzeit anschreiben. Und wir hoffen und wir arbeiten daran, dass wir bald mit der neuen Folge Hinter Kaifek an den Start gehen und euch da wieder mit längerem und mehr Material dann versorgen können. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald. Ciao.